NDR Info. Echo des Tages.
Verletzte deutsche Touristen aus Madeira kehren heim. Festnahmen in Nordirland nach dem Tod einer Journalistin. Wahlkampffinale in der Ukraine im Stadion und Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Themen in der nächsten halben Stunde. Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Es ist das Ende eines schrecklichen Urlaubs. Heimflug aus Madeira, an Bord eines Spezialflugzeugs der Bundeswehr, ausgestattet für den Transport von Verletzten. 3 Tage nach dem Busunglück kehren die Touristen heim nach Deutschland, die mit dem Leben davongekommen sind, als der Reisebus eine Böschung hinabstürzte und sich dabei mehrfach überschlug. Von der zu Portugal gehörenden Insel im Atlantik meldet sich Franka Welz.
Kurz nach 13 Uhr deutscher Zeit hob der dunkelgraue Airbus der Luftwaffe von der Atlantikinsel in Richtung Deutschland ab. An Bord nach Angaben des Auswärtigen Amtes 15 verletzte Urlauber. Seit dem Morgen hatte das Lazarettflugzeug in einiger Entfernung vom Flughafengebäude auf dem Rollfeld gestanden und Patienten aufgenommen. Die Verletzten seien jeweils im Abstand von 20 Minuten vom Krankenhaus in Madeiras Hauptstadt Funchal zum Flughafen gebracht worden, erklärt Pedro Ramos, der Gesundheitsminister von Madeira, nachdem die Maschine erfolgreich abgehoben hatte.
Por cada doente.
Die Behörden hätten dabei nicht viel Zeit verloren. Um 8.40 Uhr Ortszeit habe der erste Patient das Klinikum verlassen, der letzte habe den Flughafen gegen 11.30 Uhr erreicht. In Portugal ist es eine Stunde früher als in Deutschland. Portugiesische und deutsche Ärzte hatten zuvor entschieden, welche Patienten transportfähig seien. Nach Angaben von Medizinern im Krankenhaus von Funchal musste eine Deutsche zunächst auf Madeira bleiben. Ramos betonte, der Transport erfolge nicht aus medizinischen, sondern eher aus humanitären Gründen.
Eine Frage der Humanisierung, des Rückkehrens rasch in ihre Terre natal.
Um die Patienten möglichst schnell in ihre Heimat zu bringen, mit ihrer Sprache und in die Nähe ihrer Angehörigen. Zuvor hatten auch die portugiesischen Ärzte bekräftigt, dieses Vorgehen entspreche dem Willen der Patienten. Die Menschen, die den Unfall nicht überlebt haben, sind bisher noch immer nicht abschließend identifiziert. Madeiras Gesundheitsminister erklärte erneut, die Autopsien seien inzwischen abgeschlossen.
As autópsias estão concluídas e penso que dentro de 24 a 48 horas toda a identificação pré-mortem daqueles que infelizmente pereceram neste trágico acidente está também já finalizada.
Er denke, dass alle Todesopfer innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden identifiziert sein könnten. Das sei auch wichtig, um den Angehörigen Gewissheit zu verschaffen und ihnen zu erlauben, mit der Trauer zu beginnen. Auch die Ermittlungen der Unfallursache laufen auf Hochtouren weiter. Neben Bremsversagen besteht nach wie vor der Verdacht, das Gaspedal des Busses könnte sich verklemmt haben. Mittwochabend hatte der Fahrer in der Kleinstadt Caniço im Südosten Madeiras in einer Linkskurve endgültig die Kontrolle über den Reisebus mit rund 50 Passagieren verloren. Daraufhin war der Bus eine Böschung herabgestürzt. 29 Menschen waren dabei ums Leben gekommen.
Die Maschine aus Madeira ist mittlerweile auf dem Flughafen Köln-Bonn gelandet. Von dort Oliver Köhler.
Um 17.01 Uhr ist der Airbus der Luftwaffe auf dem Flughafen Köln-Bonn gelandet. Die speziell für den Transport von Schwerverletzten ausgebaute Maschine rollte direkt in einen Hangar auf dem militärischen Teil des Flughafens. Dort warteten bereits zahlreiche Rettungswagen auf die Unfallopfer aus Madeira. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit wurden sie dort von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, von Rettungssanitätern, Ärzten und Verwandten in Empfang genommen. Die 15 Verletzten stammen nach Angaben der Stadt Köln aus dem Rheinland, aus dem Ruhrgebiet vom Niederrhein, aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und aus Baden-Württemberg.
Schneller Fahndungserfolg für die Polizei in Nordirland. 2 Männer wurden festgenommen nach den Unruhen, bei denen eine Journalistin ums Leben kam. Hintergrund sind die wachsenden Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Nordirland und Irland. Und die hängen zusammen mit dem Brexit, denn der könnte dazu führen, dass zwischen beiden Ländern wieder ein Grenzregime installiert werden muss. Aus London berichtet Anne Demmer.
Gegen 23 Uhr am Donnerstag hatten Bewaffnete in Londonderry auf die Polizei gezielt. Unmittelbar neben einem Polizeiauto stand auch die Journalistin Laura McKee. Das zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die Polizei veröffentlicht hat. Die junge Frau stand in einer Gruppe und beobachtete die gewaltsamen Ausschreitungen, kurz bevor sie eine Kugel am Kopf traf. Zwei Verdächtige hat die nordirische Polizei nun festgenommen. Sie sind gerade mal 18 und 19 Jahre alt. Die Teenager sitzen in Untersuchungshaft in Belfast. Der Sprecher der Polizei, Stephen Martin, erklärte: Wir haben ein Mitglied unserer Gemeinschaft verloren, eine 29-Jährige, eine junge Frau. Und das ist eine Tote zu viel. Es ist schlimm, aber wir haben es hier mit Menschen zu tun, deren einziges Ziel es ist, Polizisten anzugreifen und den Frieden zu stören, für den wir so hart arbeiten. Die Polizei spricht von einem terroristischen Vorfall. Die Ermittler vermuten, dass die beiden verdächtigen Mitglieder der militanten Organisation Neue IRA sind. In Londonderry hatten sich gestern viele Bewohner der Stadt und Freunde von Lyra McKee zu einer Mahnwache zusammengefunden, darunter auch ihre Lebenspartnerin Sarah Cunning. Unsere ganzen Hoffnungen und Träume und ihr unglaubliches Potenzial wurden durch eine einzige barbarische Tat einfach ausgelöscht. Das kann nicht so stehen bleiben. Es kann nicht alles umsonst sein. Sie war ein Licht in unser aller Leben. Zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es, nachdem die Polizei Wohnungen nach Waffen durchsucht hatte. Lyra McKee starb einen Tag vor dem Osterwochenende, 21 Jahre nach dem Abschluss des Karfreitagsabkommens. Der Vorfall zeigt, wie fragil der Frieden in Nordirland nach wie vor ist. Lyra McKee galt als erfolgreiche, engagierte Journalistin. Patrick Corrigan, Direktor für Nordirland bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, kannte die Journalistin gut. Gegenüber der BBC sagte er: In ihren Artikeln hat sie sehr viel reflektiert. Sie war besonnen. Sie hat über die Gesellschaft geschrieben, in der sie aufgewachsen ist. Sie hat auf den Nordirland-Konflikt geschaut. Sie war interessiert an den Geschichten. Sie hat sich mit dem Erbe des Konflikts auseinandergesetzt, was es für die nachfolgende Generation bedeutet. Die Gesellschaft müsse nun Verantwortung übernehmen, um weitere Gewalt zu verhindern, so Corrigan. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Lyra McKee wusste, dass sie etwas tun muss. Das hat sie sehr kraftvoll gemacht. Nun sind andere dran, auch führende Politiker, hier in Dublin und in London.
Was für ein Finale. Morgen findet die Stichwahl statt, um das Amt des Staatspräsidenten in der Ukraine zwischen dem Amtsinhaber Poroschenko und seinem Herausforderer Selenskyj. Gestern Abend sind die beiden Kandidaten zum ersten und letzten Mal direkt aufeinander getroffen. Bei einem Wahlkampfduell im Stadion von Kiew. Christina Nagel, was war das? Politik oder Show oder beides?
Also ich würde sagen, sieht man davon ab, dass da zwei Präsidentschaftsanwärter auf der Bühne standen, hatte das Ganze sonst nichts mit Politik zu tun. Es gab keine inhaltliche Debatte über Programme oder Ideen, wie man das Land voranbringen könnte, den Krieg im Osten des Landes beenden könnte. Stattdessen haben sich beide eigentlich nur eine Stunde lang mit Anschuldigungen, Vorwürfen und Unterstellungen überschüttet. Und das war nicht besonders toll anzugucken.
Gab es denn unter diesen Umständen sowas wie einen klaren Sieger in diesem Duell?
Ich würde sagen, das ist jetzt tatsächlich Geschmackssache, weil beide Kandidaten sehr stark polarisiert haben. Aber klar ist, dass Selenskyj den Ton gesetzt hat. Mich hat gewundert, dass sich Poroschenko darauf eingelassen hat, denn er hatte ja im Vorfeld immer wieder angekündigt, wenn es zu einer Debatte kommt, dann würde er den Politikneuling inhaltlich stellen wollen. Das aber ist dann gestern doch nicht passiert.
Wer hat denn morgen die besseren Chancen, der Präsident oder der Komiker?
Also wenn man sich die Umfragen anguckt, dann ganz klar der Komiker. Es gibt sehr viele, die sehr große Hoffnungen in ihn setzen. Aber ob dann am Ende in der Wahlkabine tatsächlich eine breite Mehrheit ihr Kreuz bei einem Mann setzt, der politisch keine Erfahrung hat, das wird man dann sehen. Es gab auch bis zuletzt sehr viele, die noch unentschlossen waren, die gesagt haben, eigentlich hätte ich lieber keinen von beiden. Also man muss mal abwarten, was am Ende rauskommt.
Wie kommt es denn, Frau Nagel, dass Amtsinhaber Poroschenko sich in einer so schwierigen Situation befindet? Sind die Menschen im Land enttäuscht von seiner Bilanz?
Ja, das auf jeden Fall. Also er galt ja wie Selenskyj heutzutage vor 5 Jahren als der Hoffnungsträger. Er hat damals viel versprochen und er hat eben vieles nicht gehalten. Und das wird ihm jetzt vorgeworfen. Er hat sich nicht von seinem Unternehmen getrennt. Der Krieg im Osten der Ukraine ist nicht beendet. Der Kampf gegen die Korruption geht nur sehr, sehr langsam voran. Und was vielleicht am schwersten wiegt, die Menschen haben das Gefühl, dass es ihnen heute schlechter geht als früher. Und das kreiden sie ihm an.
Die Ukraine befindet sich ja in einer sehr ernsten Lage. Der mächtige Nachbar Russland hat die Krim Krim völkerrechtswidrig annektiert und führt einen verdeckten Krieg im Osten des Landes. Kann sich die Ukraine in einem solchen Moment überhaupt einen Machtwechsel erlauben?
Also wenn man die Ukrainer fragt, sagen die ganz klar ja, man traut sich das durchaus zu. Man will ja auch nicht nur auf dem Papier eine Demokratie sein. Allerdings, und davor hat Poroschenko eben bis zuletzt immer wieder gewarnt, sei ja die Frage, ob man in einer solchen Lage die Führung des Landes tatsächlich jemanden überlassen kann, der politisch unerfahren ist. Da zielt er natürlich ganz klar auf Selenskyj, der eben Politikneuling ist, der bislang nur als Schauspieler und Komiker aufgetreten ist. Und ein solch schwacher, unerfahrener Präsident, sagt Poroschenko dann immer wieder, das sei nun mal der Traum des Kreml, weil man sich da natürlich größere Chancen ausrechnet, denjenigen dann über den Tisch zu ziehen.
Die Ukraine ist ja ein Land, das traditionell hin und her gerissen ist zwischen Westbindung und Orientierung nach Osten, also nach Moskau. Für welche Richtung stehen die beiden Kandidaten?
Na, zumindest in diesem Punkt herrscht mal Einigkeit. Beide wollen den Weg in die EU, Richtung EU klar fortsetzen. Also da zumindest gibt es Einigkeit.
Wie verfolgt Russland diese Wahl? Nimmt es Einfluss? Hat der Kreml einen Favoriten?
Also es wurde im Vorfeld immer wieder davor gewarnt, dass Russland versuchen könnte, Einfluss zu nehmen. Ob das tatsächlich passiert ist, kann man gar nicht so genau sagen. Aber es ist klar, dass in Russland auch viel über diese Wahl berichtet wurde, auch über den Wahlkampf. Erwartungsgemäß sehr kritisch, mitunter auch ein bisschen einseitig. Aber man guckt schon mit großem Interesse zu, wartet natürlich offiziell erst einmal das Ergebnis ab. Wobei klar ist, sollte Poroschenko doch gewinnen, dann wird sich am Verhältnis nicht viel ändern. Deshalb setzt man vielleicht indirekt doch mehr Hoffnung auf Selenskyj, der zwar betont hat, er will das Gespräch mit Russland suchen, der aber auch klar gemacht hat, dass für ihn die Einheit der Ukraine wichtig ist. Das heißt, auch er will die Krim und die besetzten Gebiete zurück.
Die Ukraine am Tag vor der Stichwahl um das Präsidentenamt. Das waren Informationen live aus Kiew von Christina Nagel. Danke. Auch in Ägypten findet so eine Art Präsidentschaftswahl statt. Ab heute sind die Bürger des Landes aufgerufen, über ein Verfassungsreferendum abzustimmen. In der Folge würde die Amtszeit des amtierenden Präsidenten al-Sisi verlängert und eine weitere Kandidatur ermöglicht. Damit würde der dem Militär entstammende al-Sisi zwar nicht Pharao, aber so richtig weit entfernt von dem Status wäre er auch nicht mehr. Zur Abstimmung in Ägypten Jürgen Stierack.
Seit dem Morgen darf in den Wahllokalen abgestimmt werden. An einigen bildeten sich Schlangen, unter anderem unweit von Behörden, wo Menschen in Gruppen kamen, offenbar ganze Belegschaften. An anderen Wahllokalen waren Busse zu sehen, die Menschen geschlossen zur Abstimmung brachten. Hier und da ertönten patriotische Lieder aus Lautsprechern. Auch der Präsident hat bereits abgestimmt. Unterlegt mit Musik zeigt das Staatsfernsehen, wie Abdel Fattah el-Sisi durch das Gebäude seines Wahllokals läuft, das sich in der El-Shahid-Schule im Kairoer Stadtteil Heliopolis befindet, in der Nähe des Präsidentenpalastes. Das Fernsehen setzt die Bilder wie einen Triumphmarsch in Szene. Außerdem zeigt das Fernsehen immer wieder Einheiten von Armee und Sicherheitskräften. Sie sichern heute neuralgische Punkte im Land ab, zum Beispiel den Suezkanal. Auch zu diesen Bildern erklingt mitreißende Musik. TV-Sprecher erklären die Vorzüge der neuen Verfassungsartikel und erzeugen den Eindruck, dass es sich bei der Stimmabgabe um eine Entscheidung für oder gegen Ägypten handelt. Vor allem geht es aber um den Präsidenten el-Sisi. Die Artikel, mit denen die Verfassung geändert werden soll, würden seine Amtszeit bis 2030 verlängern. Denn er dürfte bei der nächsten Wahl, die dann 2024 stattfände, noch einmal für weitere 6 Jahre antreten. Das wäre nach der bestehenden Verfassung nicht möglich. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei jenen, die am Referendum teilnehmen, vor allem um Sisi-Unterstützer handelt. Er sei hier, um mit Ja zu stimmen, sagt der Rentner Shaban Gad vor einem Wahllokal in Kairo. Der Präsident sei ein respektabler Mensch, er müsse die Chance haben, seine Arbeit zu vollenden. Wer nicht teilnimmt, solle sich später nicht über das Ergebnis beschweren, sagt ein Mann aus dem Kairoer Stadtteil Shubra. Eine Mindestbeteiligung ist bei der Volksabstimmung nicht vorgeschrieben. Die einfache Mehrheit reicht, die Verfassungsänderungen treten in Kraft, auch wenn insgesamt nur wenige Menschen abstimmen. Es sei schwierig gewesen, die Studenten für das Verfassungsreferendum zu interessieren, sagt die Hochschulmitarbeiterin Rada Essayed. Im Land herrscht weithin Resignation. Viele glauben, dass am Ende ohnehin das geschieht, was der Präsident, seine Unterstützer und das Militär wollen.
Liegt es an den fast schon hochsommerlichen Temperaturen oder am Desinteresse potenzieller Teilnehmer oder hat sich diese Form des Protests einfach überholt? Fest steht, auch heute war die Zahl der Teilnehmer an den einst so eindrucksvollen Ostermärschen ausgesprochen überschaubar. Stell dir vor, es ist Demo und kaum einer geht hin. Thomas Carlos mit einem Überblick.
Der afrikanische Gospelchor Radical Praise besteht zum größten Teil aus Bürgerkriegsflüchtlingen. Sie haben im Duisburger Allerweltensemble eine neue Heimat gefunden. Vor der Ostermarschbühne haben sich rund 400 friedensbewegte Menschen eingefunden. Das sind mehr als in den vergangenen Jahren. Viele von ihnen denken so wie Sinem aus Duisburg.
Es herrscht Krieg in den meisten Ländern unserer Erde und wir als Land, also unser Staat, trägt einen großen Beitrag dazu bei mit der Waffenlieferung. Deswegen betrifft uns das alle. Wenn wir in die Zukunft denken und Verantwortung tragen wollen, müssen wir alle für den Frieden etwas tun. Und das ist das Mindeste, hier sein zu können.
Sinem gehört mit ihren 35 Jahren aber deutlich zu den jüngeren Ostermarschierern. Die allermeisten haben die 50 bereits überschritten. Aber Veranstalter Felix Ueckentorp tröstet sich und seine Mitstreiter.
Es ist schade, dass die Friedensfrage konkret jetzt für die Jüngeren ein bisschen aus dem Auge geraten ist. Aber die machen auch sinnvolle politische Sachen, die ich auch unterstützenswert finde.
Einer der Hauptredner auf der Duisburger Bühne ist der fraktionslose Dortmunder Bundestagsabgeordnete Marco Bülow. Er saß 16 Jahre lang für die SPD im Berliner Parlament. Dann ist er aus der Sozialdemokratischen Partei ausgetreten. Hauptgrund die Verteidigungspolitik der Großen Koalition.
Wir geben mittlerweile 43,2 Milliarden nur für den Verteidigungshaushalt aus. Aber da passen alle Haushalte rein, die ich jetzt aufzähle. Familie, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wirtschaft und Energie, Landwirtschaft, Außenministerium und Umwelt- und Klimaschutz. Das zeigt, dass wir in Deutschland eine fatal falsche Politik machen und dass wir mithelfen, weltweit die Aufrüstungsspirale zu erhöhen. Und das muss endlich beendet werden.
Von Duisburg und Köln zogen die Friedensaktivisten beim Ostermarsch Rhein-Ruhr sternförmig zur Großkundgebung nach Düsseldorf. Auch in Bielefeld, Bonn, Münster, Siegen und Neuss gab es heute Demos, Friedensfeste und Mahnwachen. Was alle Demonstranten eint, sie sind schockiert über die Kündigung des INF-Vertrags. Die US-Regierung war aus der Vereinbarung zum Verbot der atomaren Mittelstreckenraketen in Europa ausgestiegen. Und dieser Vertrag sei einer der großen Schritte gewesen, das Ende des Ost-West-Konfliktes einzuläuten, findet der Dortmunder Ostermarsch-Aktivist Joachim Schramm.
Und er hat eben wirklich real die Vernichtung von fast 3000 Atomwaffen damals bedeutet. Und wenn der heute gekündigt wird und wir hören, dass in den USA schon die Pläne für neue Mittelstreckenraketen auf dem Tisch liegen, dann befürchten wir hier für Europa eine neue Atomkriegsgefahr, wie wir sie in den 80er Jahren schon einmal hatten.
Die Furcht vor einem neuen Wettrüsten ist daher ganz real bei den Ostermarschierern. Aber auch andere Themen wie die Situation in Syrien und im Irak, die Atomangst um Nordkorea oder Trumps America First Politik brennen ihnen auf den Nägeln. In Norddeutschland gab es heute rund ein Dutzend Ostermärsche. In Hannover lautete das Motto Frieden wagen für eine gerechte Welt. In Oldenburg marschierten die Menschen unter dem Titel Alarmstufe Rot für den Planeten Erde, abrüsten und Frieden schaffen. Auch in Bremen, Braunschweig, Göttingen, Osnabrück und Wolfsburg gingen die Leute für den Frieden auf die Straße.
Weltweit wird an diesem Wochenende Ostern gefeiert, aber wohl nirgends ist das Fest in diesem Jahr so besonders wie in Paris. Denn das Zentrum des katholischen Glaubens, ja, der Mittelpunkt des gesamten Landes, erfehlt plötzlich nach dem Brand der Kathedrale Notre Dame. Immerhin, die Türme stehen und der Wiederaufbau soll schnell gehen, wobei schnell natürlich relativ ist bei einer so gewaltigen Aufgabe. Ostern ohne Notre Dame. Zur Stimmung in Frankreich der Kommentar im Echo des Tages von Matthias Zahn.
Die Gefühlslage vieler Franzosen nach der Brandkatastrophe von Notre Dame lässt sich so zusammenfassen. Wir sind verletzt, aber nicht geschlagen. Die Nation ist zusammengerückt. Die Kathedrale gilt als das Herz von Paris und von ganz Frankreich. Millionen Franzosen verbinden Erinnerungen und Emotionen mit ihr. Präsident Macron versucht, die Katastrophe zu nutzen, um als Krisenmanager sein miserables Image beim Volk aufzupolieren. Noch während die Kathedrale brannte, war Macron vor Ort und versprach mit viel Pathos den Wiederaufbau. Später gab er noch das ehrgeizige Ziel vor, spätestens in 5 Jahren soll Notre-Dame wieder aufgebaut sein. Auch wenn es starke Zweifel daran gibt, dass das Mammutprojekt in 5 Jahren zu schaffen ist, es zählt das Symbol. Der Präsident geht voran und das erwarten die Franzosen in so einer Krise auch. Macron hat sich zum Baumeister der Nation erklärt und er wird daran gemessen werden. Wobei Notre-Dame sein kleineres Problem ist. Nach dem kollektiven Schock über die Brandkatastrophe brechen die Gräben in der französischen Gesellschaft wieder auf. Die sogenannten Gelbwesten waren auch an diesem Samstag wieder zu Tausenden auf der Straße. In Paris kam es erneut zu Szenen der Gewalt. Sie zeigen, Macron ist zurück in seiner bisher größten Krise. Schon seit fast einem halben Jahr findet der Präsident kein Mittel gegen den landesweiten Zorn. Samstag für Samstag fordern die Gelbwesten, Macron muss weg. Für sie ist der frühere Investmentbanker ein Präsident der Reichen, der das eigene Volk verrät. Frankreich ist sozial tief gespalten. Das hat sich auch nach dem Notre-Dame-Brand gezeigt. Als französische Milliardäre hunderte Millionen für den Wiederaufbau spendeten, waren Gelbwesten, Gewerkschafter und Radikal-Linke schnell auf den Barrikaden. Seht her, es ist doch Geld da und Macron hat die Vermögenssteuer abgeschafft. Unter dem Druck der Gelbwesten hatte der Präsident sein eigenes Volk gefragt, was es will. Die sogenannte nationale Debatte wurde zum nationalen Kummerkasten, in dem Millionen zum Teil widersprüchliche Wünsche landeten. Die Franzosen wollen Steuersenkungen, mehr Kaufkraft, aber auch Verbesserungen für Rentner oder Alleinerziehende, um nur einiges zu nennen. Macron hat mehr Demokratie gewagt und damit große Erwartungen im Volk geweckt. Die nationale Debatte war ein riskanter Schritt, denn alle Wünsche wird er niemals erfüllen können. Nächste Woche will der Präsident Reformen vorstellen, um die Franzosen zu besänftigen. Diese Charmoffensive gegenüber dem eigenen Volk muss Macron gelingen, sonst sieht es düster aus für den Rest seiner Amtszeit.
Matthias Zahn kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Dieser Ostersamstag ist ein besonderer Tag in den USA, ein Tag des Gedenkens. Denn auf den Tag genau 20 Jahre ist es her. Das Massaker von Columbine, verübt an einer Highschool im Bundesstaat Colorado. Ich bin verbunden mit meiner Kollegin Martina Butler. Rufen Sie uns doch zunächst noch einmal in Erinnerung, Frau Butler, was damals geschehen ist.
Am 20. April vor 20 Jahren sind 2 Schüler der Columbine High School in ihre Schule gegangen und haben dort mehrere Mitschüler erschossen und einen Lehrer. Insgesamt gab es 13 Tote bei diesem Amoklauf in der Schule und viele Verletzte. Und das halt natürlich an der Columbine High School und in Littleton, dem Ort, in dem das passiert ist, in Colorado, bis heute nach.
Wie haben die Überlebenden, wie haben die Angehörigen diese Ereignisse verarbeitet?
Ich war vor wenigen Wochen in Colorado und habe dort unter anderem mit dem ehemaligen Schulleiter gesprochen, mit Überlebenden, aber auch mit einem Vater eines der Opfer. Und bis heute kämpfen alle damit, was dieser Tag bei ihnen im Leben verändert hat. Denn nichts ist nach Columbine mehr so, wie es vorher war. Also das fängt bei ganz kleinen Dingen an, dass zum Beispiel die ehemalige Schülerin sagt, ich brauche einen Plan, bevor ich in einen Supermarkt gehe und wirklich überlege, wo gehe ich hin, damit ich genau weiß, wo bin ich in diesem Supermarkt und auch wieder einen Plan habe, um wieder rauszukommen. Und da muss sie sich selber für motivieren. Hat Panikattacken gehabt über Jahre. Und das schildern viele. Und viele dieser Menschen sagen auch, jetzt zum 20. Jahrestag fühlt es sich so an, als sei es erst gestern gewesen. Und es sei sehr tief, sehr schwer. Fühlt sich so ein bisschen so an wie ein Schlag in die Magengrube.
Bis dahin war das Massaker in Columbine das Schlimmste, das sich je ereignet hatte in den Vereinigten Staaten. Aber es blieb nicht das Letzte. Es gab Nachahmungstäter.
Ja, die gab es und immer wieder kommt es bei Attentaten, wenn man sich die Motivationsschreiben, wenn es denn welche gibt, fallen oftmals die Namen der beiden Attentäter aus Columbine als Vorbilder. Zum Beispiel auch in Neuseeland war das der Fall, dass diese beiden mit als Vorbilder genannt wurden. Und das ist etwas, was vor allem den ehemaligen Schulleiter wirklich umtreibt, dass er sagt, er kann es nicht verstehen, dass es so viele Menschen gibt, die diese beiden geradezu heldenhaft verehren und dann eben zum Teil auch zu Nachahmungstätern werden.
Nach jedem dieser Anschläge, Frau Butler, gibt es die Debatte darüber, die Waffengesetze zu verschärfen, aber es geschieht nicht. Warum nicht?
Weil das etwas ist, was in Amerika wirklich eine Grundsatzfrage ist. Es gibt kaum etwas, über das mehr, sag ich mal, diskutiert wird, aber auf der anderen Seite, wo auch klar ist, da kann man nicht dran rütteln, denn das Recht auf Waffenbesitz ist in der Verfassung verankert und da sagen viele, da kann man nicht ran. Aber selbst diejenigen, die Hinterbliebene sind, die Überlebende sind von Amokläufen, wollen an diesen Verfassungsgrundsatz oftmals gar nicht ran, sondern sagen, wir brauchen zum Beispiel bessere Checks, wer überhaupt Waffen kauft. Und selbst das ist hier in Amerika sehr, sehr schwierig.
Sind denn überhaupt Konsequenzen gezogen worden aus den Ereignissen vor 20 Jahren?
Ja, Columbine war wirklich so etwas wie eine Zeitenwende, vor allem was das Vorgehen der Polizei angeht. Die Polizei hat ja lange Zeit vor diesem Gebäude erst einmal abgewartet, weil die Taktik damals war, erst mal das Gebäude sichern, warten, bis ein Einsatzkommando kommt und dann reingehen. Das heißt, fast 50 Minuten ist niemand in diese Schule überhaupt reingegangen. Das hat man als Fehler erkannt in der Taktik der Polizei. Inzwischen hat sich diese Taktik komplett geändert. Die Polizei geht den Geräuschen von Schüssen, wenn sie denn an einer Schule fallen, entgegen. Man versucht, diese Täter zu konfrontieren. Und deshalb ist die Dauer von solchen Attentaten, Anschlägen, von solchen Schießereien in Schulen viel, viel kürzer geworden. Die meisten sind innerhalb von 10 Minuten beendet. Das ist, sag ich mal, die Hauptänderung, die Taktik, die Herangehensweise der Polizei.
Wie wird heute am Jahrestag der Ereignisse gedacht?
Am Jahrestag gibt es erst einmal an der Schule selber einen Tag des Freiwilligendienstes, der bei den aktuellen Schülern ausgerufen wurde. Und die ehemaligen Lehrer und Schüler treffen sich dann auch erstmal hinter verschlossenen Türen in ihrer alten Schule und gedenken dieses Tages und der Opfer. Und dann wird es am späten Nachmittag an der Gedenkstätte, die direkt hinter den Sportplätzen an der Highschool ist, wird es dann eine öffentliche Veranstaltung geben. Aber der Schulleiter hat mir schon gesagt, er vermutet, dass dies die letzte öffentliche Veranstaltung sein wird. Sie wollen eher dem Beispiel zum Beispiel von Parkland folgen, wo man das eher alles privater macht.
Danke, Martina Butler. Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Bei mir im Studio ist Mara Tellmann. Gerade spielt Mönchengladbach gegen Leipzig. Wie steht's?
Mitte der ersten Hälfte führt Leipzig bereits mit 1:0. Halstenberg war es in der 17. Minute mit einem Elfmeter.
Der Tabellenführer, der FC Bayern, wollte heute vorlegen im Titelkampf. Hat's geklappt?
Ja, nicht glanzvoll, aber es hat geklappt. Die Bayern gewinnen gegen Bremen mit 1:0. Bremen hat lange nicht nur gut dagegen gehalten, sondern auch mitgespielt. Der Siegtreffer für die Bayern erst in der 75. Minute und das dann in Überzahl, weil Veljkovic wegen wiederholten Foulspiels vom Platz musste. Der Torschütze für die Münchner war Niklas Süle und der blickt auch schon mal voraus auf Mittwoch. Da müssen die Bayern ja wieder gegen Bremen ran im Halbfinale des DFB-Pokals.
Wir spielen auswärts in Bremen mit den Fans im Rücken von ihnen, ist es immer ganz, ganz schwer zu bestehen. Da muss von Anfang an die Leistung stimmen. Das hätte heute dann nicht gereicht in der ersten Hälfte, wenn wir da gewinnen wollen. Und das wissen wir auch und wir werden da eine Schippe drauflegen.
Ja, sollen sie mal machen.
Oder auch nicht. Wie sind die weiteren Spiele ausgegangen?
Also Leverkusen gewinnt gegen Nürnberg 2:0. Stuttgart versucht offenbar alles, um nicht erstklassig zu bleiben. Der VfB verliert 0:6 in Augsburg. Und Mainz besiegt Düsseldorf mit 3:1. Wir wollen mal kurz auf die Tabelle blicken. Bayern also weiterhin vorne, 70 Punkte vor Dortmund, 66 Punkte. Dortmund spielt erst am Sonntag in Freiburg. Leipzig aktuell Dritter, Mönchengladbach Fünfter. Die beiden spielen ja gegeneinander, steht immer noch 0:1 zwischen Mönchengladbach und Leipzig aktuell. Leverkusen ist jetzt Sechster, 48 Punkte. Bremen Achter, 46 Zähler. Und wenn wir ans Tabellenende blicken, auf dem Relegationsplatz 21 Punkte. Stuttgart vor Nürnberg und im Schlusslicht Hannover.
Dann gibt's heute Abend noch Schalke gegen Hoffenheim.
Genau, um 20.30 Uhr dann das letzte Spiel für heute.
Dann schauen wir mal auf die zweite Liga. Außer den Kölnern will da offenbar keiner so richtig aufsteigen. Heute waren wieder mehrere der schwächelnden Aufstiegsaspiranten am Start. Konnten die denn diesmal Punkte sammeln?
Also richtig gut lief es eigentlich nur für Paderborn. Der SC hat bei einem direkten Konkurrenten um die Aufstiegsplätze, nämlich in Kiel, gewonnen mit 2:1 und ist jetzt Dritter, also auf dem Relegationsplatz. Kiel bleibt Fünfter. Nur 2 Punkte vor Paderborn steht der HSV, also auf einem direkten Aufstiegsplatz. Der HSV, der spielte nämlich nur 1:1 gegen Aue. Und auch der jetzt Tabellenvierte Union Berlin nur unentschieden, ebenfalls 1:1 in Fürth. Vielleicht zu wenig für den MSV Duisburg, das 1:1 im Abstiegskampf gegen Sankthausen heute. Der MSV bleibt damit Vorletzter. Und ja, der Spitzenreiter Köln, der ist erst morgen gefordert in Dresden. Und St. Pauli könnte morgen ja auch noch mal hochklettern von 7 auf 5. Voraussetzung allerdings ein Sieg in Heidenheim.
Das haben wir dann morgen in der Sendung. Das war der Sport mit Mara Tellmann. Und das war's auch für heute im Echo des Tages. Ein schönes Osterwochenende wünscht Ihnen Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.